SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer Lyrik und mit Musik von Stefanie Schrank. Die Katze von Jesus heißt dieser so seltsam wie poetische Song von Stefanie Schrank, der auf ihrem aktuellen Album Unter der Haut eine überhitzte Fabrik zu hören ist. Diese eigenwillige Musik wird uns durch eine Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin begleiten, in der wieder mal die Lyrik im Mittelpunkt steht. Wir stellen Gedichtminiaturen wie die Mitbringsel von Walle Seier vor, aber auch tiefgründige Abschweifungen von Günter Kunert. Ich spreche über Pilzwälder mit dem Dichter Matthias Jeschke. Wir beobachten Vögel und bewundern die Farbe Rot. Was übrigens bei den zeitgenössischen Dichtern auffällt, sie alle müssen sich mit Brotberufen durchschlagen, arbeiten als Lektor, Verlagsgeschäftsführer oder Aushilfskellner. Die Lyrik ist eine bedrohte Gattung. Reich werden damit weder die Verlage noch die Dichterinnen und Dichter. Man muss die Poesie zwar nicht unter Artenschutz stellen, aber jene Leute, die vor allem nach dem Massenpublikum fragen, hin und wieder daran erinnern, dass vergangene wie gegenwärtige Literatur ohne Lyrik im Grunde nicht vorstellbar ist. Den Dichter Walle Seier muss man sich als einen Mystiker des Alltags vorstellen. 1960 in Bierlingen im Kreis Tübingen geboren, hat er den Stoff seiner Existenzdichtung in der Provinz gefunden. Seit 1992 lebt er als freier Autor und Aushilfskellner in Horb am Neckar und dort hat er eine Poetik der nahen Dinge und der Alltäglichkeit entwickelt. In gewisser Weise ist seine Dichtung auch als Gegenentwurf zu der zeitgenössischen Poesie zu lesen, die sich an Metropolenerfahrungen orientiert. Für seine Kunst der präzisen Weltbeobachtung ist Seier mehrfach mit bedeutenden Lyrikpreisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Basler Lyrikpreis 2017 und dem Gerlinger Lyrikpreis 2018. Auch in seinem neuen Gedichtband mit dem Titel Mitbringsel führt uns Walle Seier in jene Erfahrungszonen, in denen die Begrenzungen unseres Lebens sichtbar werden. Michael Braun ist begeistert.
Der Dichter Walesaya braucht nur wenige Wörter, um in das Zentrum unserer Existenz zu gelangen. Er gehört zur rar gewordenen Zunft der Poeten, die das Weglassen dem Ausschmücken vorziehen. Mit ganz wenigen Strichen kann er ein ganzes Weltgebäude skizzieren. Und dabei bewahrt er sich die zentrale Eigenschaft, die für das Schreiben von Gedichten unerlässlich ist. Die Fähigkeit zum Staunen, jenen innigen Blick auf die Dinge, der unser Alltagsuniversum so ausleuchtet, als sähe man all diese Gegenstände zum ersten Mal. Sein neuer Band Mitbringsel annonciert bereits im Titel eine Geste der Selbstbescheidung. Denn Mitbringsel sind ja ursprünglich kleine Geschenke, mit denen man von kleinen und großen Reisen in die eigene Lebenswelt zurückkehrt, um die Daheimgebliebenen mit einer Aufmerksamkeit zu erfreuen. Wer nun Gedichte Mitbringsel nennt, der vollzieht einen Akt der Profanierung. Man darf diese Bezeichnung als ein spätes Ernüchterungsecho auf eine Definition des Dichters Paul Celan lesen. Denn Celan hat Gedichte einmal als, so wörtlich, Geschenke an die Aufmerksamen bezeichnet. Walesaya vermeidet dagegen jeden Erhabenheitston und vertraut in seinen Mitbringseln lieber auf das lakonische Notat. In 8 Kapiteln versammelt der Dichter mikroskopische Erkundungen einer alltäglichen Lebenswelt, in der plötzlich kleine Offenbarungen und elementare Schicksalsaugenblicke aufblitzen. Und besonders im 5. Kapitel, das seinem verstorbenen Vater gewidmet ist, hat Saya auch intensive Erfahrungen der Vergänglichkeit eingraviert. So auch in den 6 Zeilen des Gedichts »Die Unterschrift auf der Generalvollmacht«, das Erinnerungsfragmente und Momente des zerfließenden Lebens festhält.
Auf dieser Schlangenlinie unterschrieben, die Kinderschrift eines 80-Jährigen, Namenszittern, bevor alles verweht wird, Luftbläschen aus einem Fahrradschlauch, Weinranken an der abgestützten Hauswand, am Feldrain ein verlorener Handschuh.
Über die Bewegungsform seiner Gedichte sagt Walesaya an einer Stelle, sie seien, so wörtlich, allem Diametralen entgegengesetzt. Da klingt schon an, was er in großer Virtuosität in diesem Gedichtband zelebriert. Die paradoxe Versfigur, das aphoristisch zugespitzte Notat, die verschärfte Contradictio in adjecto, den fortdauernden inneren Widerspruch. Diese konsequent durchgehaltene Widerspruchsstruktur bestimmt oft ganze Gedichte, wobei sich gelegentlich eine feine Komik einstellt.
Ein Vierling. Punktrichter werden von einem Mückensirren abgelenkt. Der Klippenspringer steht an einer Bordsteinkante. Der Simultanendolmetscher schlägt im Wörterbuch nach. Ein Tagdieb verschenkt seine Beute.
In einigen Gedichten radikalisiert Saya die Strenge gegen sich selbst und das Misstrauen gegen jede Ausführlichkeit. Dann kommt es zu extrem reduzierten Versen, in denen das Kleine gegen das Große gesetzt wird und aus diesen Gegensatzpaarungen ästhetische Funken schlagen. Das Gedicht »Schiedsspruch« führt eine solche Konfrontation der Gegensätze auf dem kleinen Raum eines Vierzeilers vor.
Bachforelle, Meeresrauschen, das Totholz voller Leben, eckig der Gesprächskreis, ein Hostienradius.
In seinem Widerstand gegen die Ausführlichkeit reiht Saya an einigen Stellen nur noch einzelne versprengte Wörter hintereinander, wenn er etwa eine Liste des vom Lektor Gestrichenen in ein Gedicht einfügt. Selbsterhöhung ist diesem Dichter fern. Ihn interessiert stattdessen unser Wenigerwerden im Alter. So entstehen poetisch dichte Kassiber der Vergänglichkeit.
Der Narr erteilt den Schlusssegen, geht hin und teilt den Wald durch seine Bäume, sucht eine Wüste, um etwas hineinzurufen, ein Küstenabschnitt, um zu schweigen, fern hier wo, auf den Punkt zu, da, Brosamen, Samen, Amen.
Mit seiner Kunst der lakonischen Fügung des scheinbar Nebensächlichen hat Walesaya in seinem neuen Band Mitbringsel eine gelassene Meisterschaft erreicht.
Michael Braun über den Gedichtband Mitbringsel von Walesaya, der im Verlag Klöpfernah erschienen und für uns das SWR2-Buch der Woche ist. Am 21. September dieses Jahres ist der Schriftsteller Günter Kunert im Alter von 90 Jahren gestorben. Beeindruckend ist die lange Liste seiner Veröffentlichungen, nämlich etwa 150 Bücher, auch wenn es zumeist schmale Publikationen waren. Als Lyriker hat der in Berlin geborene Kunert eines der umfangreichsten Werke der deutschen Nachkriegsliteratur hervorgebracht. Seine Arbeiten behandeln immer wieder die beiden deutschen Staaten in der Zeit der Teilung. Es geht um den DDR-Sozialismus genauso wie um den Kapitalismus im Westen, um unterschiedliche Befindlichkeiten in Ost und West, auch nach der Wiedervereinigung. Sein letzter Gedichtband mit dem Titel »Zu Gast im Labyrinth« ist nur 2 Tage nach seinem Tod erschienen. Der Optimismus früherer Tage hat sich in den rund 109 Gedichten in einen Klagegesang verwandelt. Wolfgang Schneider stellt das Buch vor.
Im Lauf der Jahrzehnte hat sich in den Werken Günter Kunerts ein Ton von Melancholie, Trauer und Schmerz durchgesetzt. Eine Poetik des Heillosen. Zunächst geschah dies noch als Provokation gegenüber dem fortschrittsfreudigen Geschichtsbild des Sozialismus in der DDR, die Kunert 1979 verließ. Dann als Ausdruck eines verbreiteten 80er-Jahre-Endzeitbewusstseins. Schließlich wurde es zur existenziellen Grundstimmung. Kunerts Lyrik vollzieht den Weg vom Klassenkampf zur Klage. Das Prinzip Hoffnung wird gründlich verabschiedet.
Ein Lauern ist zu verspüren. Verderben liegt in der Luft. Nicht an die Ruhe rühren in unserer gemütlichen Gruft. Schon ziehen die fremden Heere aus vielen Fernen heran. Nun heißt es, wehre, wer sich noch wehren kann, gegen die dunklen Fluten, bevor der Wahn uns zerreibt und wir innerlich verbluten, was kein Chronist mehr beschreibt.
Kunerts Poetik der Desillusion hatte etwas trotzig Mutiges in den Zeiten des verordneten sozialistischen Optimismus. Heute allerdings, wo die Kassandras von allen Seiten um die Wette orakeln, wo die einen den Kollaps des Finanzsystems in Kürze erwarten, die anderen das ökologische Harmageddon beschwören, wieder andere den Untergang des Abendlandes durch Migration und Islam für vordringlich halten, vor diesem düsteren Hintergrund also verliert der poetische Pessimismus heute leider einiges von seiner Ehrwürdigkeit als stoische Grundhaltung gegenüber den Zumutungen des Lebens. Auch wenn er, wie in diesem Gedicht mit dem Titel Zustandsbericht, mit dem Schmelz des Volksliedtons und einem dunklen, an Gottfried Benn erinnernden Melos daherkommt. Aber von welchen Heeren und Fluten ist da die Rede? Man könnte das Gedicht als überzeitliches Bedrohungsszenario verstehen. Man könnte aber auch an die Migrationsströme der letzten Jahre denken, zumal das Flüchtlingsthema auch in anderen Gedichten des Bandes präsent ist.
Flüchtling zu sein, ist ein neuer Beruf, für den man keine Lehre braucht. Ich sehe die endlosen Scharen über den Bildschirm ziehen. Biologische Lava, die das Gestern niederwalzt.
Soll heißen? Unser gewohntes und geschontes Leben ist angesichts der neuen Weltunordnung unrettbar vorbei. Das ist wuchtig formuliert, auch wenn manche Leser naturhafte Metaphern wie Flut und Lava für Menschen heikel finden mögen. Zur Beruhigung sei Ihnen gesagt, dass Günter Kunert, in dessen Werk das unmessbare menschliche Leid ja der Grund der Vergeblichkeitsemphase ist, zur Einfühlung in Flüchtlingsnöte durchaus befähigt ist. In einem der neuen Gedichte verbindet und illustriert er sie mit Motiven aus der Odyssee.
Sie folgten den fernen Sirenenklängen, Odysseus vervielfacht und verloren, zwischen Skyla und Charybdis, Piraten und Polizei, ausgeliefert dem Mare Nostrum, festgebunden auf steuerlosem Floß. Dahin, wo sie keiner erwartet und kein blinder Sänger von ihrem Schicksal kündet, und kein Hund sich um sie schert.
Der Heimkehrer Odysseus wurde zuerst von seinem Hund erkannt. Beeindruckend, wie Kunert dieses Bild hier variiert. Er selbst gehörte als Kind zu den Verfolgten. 1929 in Berlin geboren, die Mutter Jüdin. Nur knapp überlebte er den Nationalsozialismus und die Bombennächte. Viele der Gedichte greifen, auch wenn sie die Gegenwart in den beklommenen Blick nehmen, weitaus zu historischen Katastrophen und den alten Mythen, die ja ebenfalls vielfach von Schrecken, Verhängnis und Untergang berichten. Einen stilleren, spröderen Ton schlagen jene Texte an, in denen kleine Dinge und Beobachtungen aus dem Lebensumfeld des Dichters symbolisch aufgeladen werden.
Und das verwelkte Blatt morgens vor der Haustür. Die Botschaft: Mein Aufenthaltsrecht werde demnächst naturgemäß gekündigt.
Hier verbindet sich die politisch-juristische Formulierung vom Aufenthaltsrecht mit einem ganz privaten Memento Mori. Kaum erstaunlich, dass viele Gedichte des 90-Jährigen vom Erleben der eigenen Hinfälligkeit und von Todesgedanken geprägt sind. Das Sterben als biologisches Geschehen ohne religiöse Option eines Nachlebens, als bloßes Auslöschen und Durchstreichen der Existenz. So wie auf die alte, kranke Taube am Straßenrand, die in einem der Gedichte zum Symboltier wird, nichts wartet außer, wie es heißt, der Gleichgültigkeit einer Kehrmaschine. Die Misere ist unausweichlich und die menschliche Geschichte eine Schädelstätte. So könnte man Kunats lyrische Befunde zusammenfassen. Geballte Trostlosigkeit, wäre da nicht immer wieder dieser verschmitzte Ton, diese Freude des Dichters am Reim und an der treffenden Formulierung. Etwa wenn es heißt, dass die blechernen Briefkästen an der Wand dem Postboten aus der Hand fräßen. Dem guten alten Briefträger mit seinem zum Vergessen verurteilten Gesicht ist ein elegisches Gedicht gewidmet, ein anderes der Gestalt des übermüdeten Fernfahrers, einem weiteren Sisyphos unserer Zeit, immer nur einen Sekundenschlaf vom Desaster entfernt.
Zum Grabe wird er graben, verbeultes Blech um ihn her, den Rest, den fressen die Raben, und weiter rollt der Verkehr.
Andere Gedichte hadern mit berühmten Vorläufern. Mit Brecht zum Beispiel, der als Privilegierter in der DDR gut reden hatte vom Sozialismus. Oder mit Goethe, auch ein Bevorzugter, der den Tod verdrängte und vom Elend des Menschenlebens wenig wissen wollte. In dieser Hinsicht ist Kunert nun wirklich ganz unklassisch.
Aus vielen Büchern dringen Klagen, doch geläutert durch Schrift. Wer ertrüge sonst das verkappte Elend des Seins?
Dass die im Übrigen nie ins Sentimentale abrutschende Klage letztlich einen psychohygienischen, stabilisierenden Effekt hat, dass sie einer Art Katharsis dient, das machen am Ende des Bandes diese Verse aus dem Gedicht Verschriftung deutlich. Geläutert durch Schrift ertragen wir das Elend des Seins besser. Diese Läuterung ist dem Dichter Günter Kunert im Lauf seines langen, produktiven Lebens immer wieder gelungen. Wenn er uns in seinem letzten Buch noch einmal zu Gast in sein Labyrinth bittet, sollten wir die Einladung nicht ausschlagen. Es lohnt sich.
Wolfgang Schneider über den Lyrikband Zu Gast im Labyrinth von Günter Kunert, der im Karl-Hanser-Verlag erschienen ist.
Teile, zu viele Silben, trübe Scheiben versperren die Sicht. Ich bin wie aus Holz. Steine im Schuh, rostige Federn, Schmerzen im Knie, Wimpern im Auge. Wann kommt der Flow zurück? Wann kommt der Flow zurück? Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha.
Der 1963 in Lüneburg geborene und heute in Stuttgart lebende Lektor und Schriftsteller Matthias Jeschke arbeitet in sehr unterschiedlichen Genres. Er schreibt Kinderbücher, hat Sachbücher und zahlreiche Lyrikbände veröffentlicht. Die Poesie steht bei ihm tatsächlich im Mittelpunkt seines literarischen Schaffens, für das er zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen erhalten hat, darunter den Würth-Literaturpreis. Im Innsbrucker Limbus Verlag ist nun sein neuer Gedichtband mit dem schönen Titel »Ich bin der Wahl deiner Träume« erschienen und ich freue mich, mit dem Autor über das Buch zu sprechen. Guten Tag, Herr Jeschke.
Ja, hallo, Herr Orte.
Herr Jeschke, 5 Zyklen enthält der Band und passend zur Jahreszeit möchte ich mit dem Zyklus »In den Pilzen« beginnen. »Bin ich in den Pilzen«, heißt es da, »weiß ich, wohin ich gehöre«. Vielleicht erläutern Sie mal, welchen Assoziationsraum Ihr lyrisches Ich mit der Pilze Suche verbindet.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn ich in diesen Tagen in den Pilzwald gehe, ich in tiefer Verbindung stehe mit der Welt meiner Kindheit, die ich eigentlich so gut wie täglich in den Wäldern verbracht habe, was ja heute für die Kinder heute, also auch für meine Töchter gar nicht mehr denkbar ist. Die sitzen halt vor ihren elektronischen Geräten und wenn ich ihnen vom Wald erzähle, dann erzähle ich ihnen quasi vom Wald. Bei mir war es aber so, sobald ich aus der Schule kam, sind wir mit 2, 3 Freunden, haben wir uns auf die Räder geschwungen, sind in den Wald gefahren und haben da einfach gelebt, gespielt. Wir lagen auf dem Waldboden, wir haben irgendwie die Bäume umrundet, sind über die Moore gegangen und haben das alles eingeatmet und angefasst und gefühlt und erlebt. Das ist einfach sehr, sehr tief in mich hineingefahren. Und deswegen kommt, glaube ich, wenn ich jetzt so ein bisschen funktional eben auf der Suche nach Pilzen in den Wald gehe, sehr dieses Identitätsmoment damit rein.
Das heißt, Sie kochen das dann auch alles, ja? Also Sie kennen sich aus, Sie können die Röhrlinge voneinander unterscheiden und verwechseln dann auch einen Waldchampignon bloß nicht mit dem weißen Knollenblätterpilz.
Nee, das mache ich nicht, weil ich gar keinen Waldchampignon sammle.
Sondern?
Ja, ich sammle eigentlich nur Steinpilze und Maronen und wenn es hochkommt nochmal Birkenpilze. Ja, oder Rotkappen, also sozusagen da, wo ich mir wirklich ganz, ganz sicher
die
bin.
Die Königsklasse sozusagen.
Ja, naja.
Es gibt ein sehr eindrückliches Gedicht in diesem Pilzzyklus, und zwar das zweite, wie ich finde. Können Sie das mal vortragen?
Ja, das mache ich gern. In den Pilzen 2. Mit meinem Vater durchs Unterholz, zeitweilig verloren wir uns aus den Augen, dann hallten die Rufe durch den Wald. Mischwald musste es sein, Brombeeren, Farne und Moose in der Nähe, Pilze, egal welche, waren notwendig, sonst stand die Chance auf Maronen, Steinpilze, Birkenpilze und Rotkappen schlecht. Am besten vorsichtig gehen, lautlos, sonst verstecken sie sich vor dir. Ich ging, den Korb in der einen, in der anderen das Messer, war voller Aufmerksamkeit, ganz gespanntes Schauen, auf der Jagd nach diesen Waldwesen, denen ich manchmal beim Wachsen zusehen konnte. Sie schlüpften durchs Moos, ein Hut aus Nadeln und Blättern saß ihnen keck auf dem Kopf, wie Calimero die Eierschale. Später hatte ich das Messer nur noch dabei, benutzte es aber nicht mehr, denn ich drehte die Pilze heraus. Hatte jedoch gelernt, mich in Acht zu nehmen vor Bauer Maggot und seinen fürchterlichen Hunden.
Matthias Jeschke liest aus seinem Gedichtzyklus In den Pilzen. Sie sind, Herr Jeschke, in Ihren Gedichten nicht nur im Wald, sondern in weiter Welt unterwegs, am griechischen Mittelmeer genauso wie auf den Spuren englischer Autoren. Es gibt ja die Bezeichnung Reiseschriftsteller. Sind Sie sozusagen ein Reiselyriker?
Ja, vielleicht ergibt sich das aufgrund meiner Biografie oder vielmehr sozusagen meiner Arbeitsbiografie, da ich ja wochentagsüber als Verlagslektor arbeite, sind meine Schreibzeiten dann natürlich nachts oder am Wochenende oder dann vor allem in den Urlauben. Und da ich in den Urlauben viel schreibe, kommt in dem Schreiben natürlich auch viel von den Orten, an denen ich meine Urlaube verbringe, vor.
Vielleicht sprechen wir mal über die Formensprache. Mir ist aufgefallen, es gibt in Ihrer Lyrik, das haben wir gerade eben auch schon in dem Pilzgedicht gehört, Personifizierungen, Sie arbeiten mit Alliterationen, Sie scheuen auch die klassische Naturmetapher nicht. Welche Rolle spielen denn diese lyrischen Stilmittel in Ihren Texten?
Also für mich ist es so etwas wie ein Bindeglied, wenn ich zum Beispiel eine Alliteration benutze, also wie das jetzt gerade in dem Gedicht war. Ein Hut aus Nadeln und Blättern saß ihnen keck auf dem Kopf, wie Calimero die Eierschale. Das knüpft die Worte zusammen. Das knüpft aber nicht nur die Worte zusammen, sondern es knüpft natürlich auch die Inhalte zusammen. Und das ist das, wonach ich eigentlich immer suche. Also ich suche nicht wirklich das Stilmittel, ich suche nicht wirklich die Alliteration oder die Assonanz, sondern ich benutze diese Mittel dazu, um deutlich zu machen, dass es etwas gibt, was die Einzelheiten, die in der Wirklichkeit vorkommenden Einzelheiten miteinander verbindet, möglicherweise sogar untergründig so wie Pilze quasi mit den Baumwurzeln verbunden sind.
Das leuchtet mir ein. Es gibt Motive, die immer wieder auftauchen in Ihren Gedichten, zum Beispiel technische Geräte, etwa der Fotoapparat, aber auch die, und da zitiere ich Sie, die anderen schwarzen Rechtecke. Ich fand das eine sehr gute Beschreibung. Inwieweit verändern denn diese Geräte, die ständig aufgeladen werden müssen, wie es auch bei Ihnen heißt, auch das poetische Erleben?
Also das ist für mich zunächst mal getrennt, denn ich wandere ja nicht quasi mit dem Smartphone durch die Welt und erschließe mir über das Smartphone sozusagen die Welt auf eine lyrische Weise, sondern das geschieht getrennt voneinander. Ich gehe also spazieren, ohne irgendwelche Geräte bei mir zu haben und gehe damit in den Wald und bin unter dem Himmel unterwegs. Wenn ich aber dann zu Hause bin, dann ist es tatsächlich so, dass ich nicht einer bin, der dann mit dem Bleistift auf dem Papier notiert, sondern ich setze mich gleich ans Notebook. Also da gibt es dann gleich quasi eine Fassung, die möglicherweise, und das scheuen ja manche meiner Kolleginnen und Kollegen, gleich schon so ein Druckbild ergibt. Das brauche ich aber, weil für mich diese äußere Form gleich unmittelbar dazugehört. Und wenn ich sehe, wie das Bild des Gedichts am Ende auch auf der Buchseite stehen würde, dann hilft mir das, dieses Gedicht zu bauen von Anfang an. Und das würde ich nicht sehen, wenn ich das mit dem Bleistift auf dem Papier machen würde.
Was mir auffällt, insbesondere in Ihrem Gedicht Englische Stunde, ist, sagen wir mal, einerseits so einen starken expressiven Gehalt der Verse. Da purzeln plötzlich die Bücher aus den Regalen. Ich denke zum Beispiel an Jakob von Hoddis, bei dem fallen bekanntlich Eisenbahnen von den Brücken. Und dann gibt es, sagen wir mal, starke, emphatische Traumsequenzen, die sich absetzen, formal, aber auch inhaltlich, von dem, was sonst so passiert in diesen erzählenden Gedichten. Welche Rolle spielen bei Ihnen solche Traumorte und Traumsequenzen?
Ja, eigentlich sind es für mich gar nicht wirklich Traumsequenzen, sondern es wird die Realität in diesem Text, also jetzt in diesem Beispielgedicht Englische Stunde, so aufgemischt, dass mir selber zunächst mal und dann möglicherweise auch der Leserin und dem Leser deutlich wird, es wird in diesen Gedichten nicht einfach nur die Realität abgebildet, sondern es entsteht etwas ganz Neues und es hat zum Teil eine Energie, die mit der Realität auch gar nicht mehr viel zu tun hat, also die auch nicht mehr wirklich angekoppelt ist an die übliche alltägliche Wahrnehmung, sondern so ein Gedicht ist in der Lage, wirklich alles durcheinander zu werfen und da jagt der Tisch mit den Triebwerken gezündet quasi durch das Doppelfenster raus und es kracht und es klirrt. Und das hat auch wieder was mit dem Sprachklang zu tun. Also wenn es knallt und wenn es klirrt und wenn es rollt und wenn es raunt und splittert und zittert und zappelt, dann merke ich, bekomme ich selber Spaß an der Sprache. Spaß an der Sprache, würde der Wechstamm vom Buchsler sagen. Und habe aber auch den Eindruck, das ist für mich selber ein wichtiges lyrisches Element. Also so dieses Expressive, in dem das Ohr auch wirklich was zu kauen bekommt.
Ein Gedicht, in dem das, wie ich finde, beispielhaft vollzogen ist, lautet Tage im Büro und das sollten Sie jetzt noch unbedingt mal lesen.
Das werde ich gerne tun. Tage im Büro, an denen das Licht unter den Wolken hindurchtaucht. Die bleichen Schirme auf dem Vorplatz bleiben zu, wirken verwelkt. Der Blick aus dem Fenster zeigt den witzlosen Trailer eines Stummfilms. Der Kaffeeautomat macht Lärm, als hätte er die ganze Last der Welt zu bewältigen. Die liegt jedoch auf meinen Schultern. Das glauben zumindest meine Schultern, krachen schon bei kleinster Bewegung. Der Kollege am Schreibtisch gegenüber wird meinen Rasenmäher kaufen. Ein anderer hat Probleme mit der neu erstandenen Brille. Auf dem Gang summt der Drucker. Eine Kollegin stampft über den Teppich. Ich stehe auf, öffne das Fenster, lehne mich hinaus. Wie sich der Dienstwagen, die Auffahrt dort unten, rührend hinaufschraubt, lässt auf die Laune des Fahrers schließen oder auf meine eigene.
Ja, oder auf meine eigene, genauso ist es. Und dann fängt man am besten nochmal von vorne an, dieses Gedicht zu lesen. Ihre Lyrik ist, wir haben es gerade gehört, in freien Rhythmen gehalten. Haben Sie mal darüber nachgedacht, strenger zu reimen, sagen wir mal?
Das mache ich natürlich. Ich schreibe ja nicht nur Gedichte für Erwachsene, ich schreibe auch Gedichte für Kinder. Und in denen wird hauptsächlich gereimt, also bei mir zumindest.
Ah, Sie arbeiten nicht nur als Lyriker, das haben Sie vorhin auch schon erzählt, sondern auch als Verlagslektor. Auf diese Kombination stoße ich interessanterweise immer wieder. In welcher Weise ergänzen sich überhaupt diese beiden Arbeitsbereiche, also das Lektorieren und das Gedichteschreiben?
Na, beides hat ja als Voraussetzung eine gewisse Wort- und Sprachsensibilität. Insofern hängt es auf jeden Fall schon mal zusammen. Dadurch, dass ich einfach zunächst mal ein Leser bin, bin ich als solcher dann auch ein Lektor geworden und auf der anderen Seite ein Schreiber. Ich nenne es quasi immer, das eine ist der Brotberuf, also das Lektorendasein, mit dem ich das Geld verdiene, von dem die Familie das Brot kaufen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Weinberuf, also das, was ich eben dann nachts an Wochenenden dann in den Ferien tue, was vielleicht doch noch ein Stück mehr eine Herzensaufgabe ist als das Lektorieren.
Also Weinberuf ist ein schönes Kompositum, wenn man das mal so abschließend sagen darf. Vielen Dank, ich habe wieder was gelernt. Matthias Jeschke war das über seinen Gedichtband »Ich bin der Wal deiner Träume« und natürlich ist dieser Wal ohne H geschrieben. Und dieses Buch ist im Limbus Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Otte.
Henning Zebritzky, geboren 1961, studierte zunächst evangelische Theologie, arbeitete einige Jahre als Pfarrer im Oberharz und wandte sich dann der Literatur zu. Seine Gedichte erschienen in Anthologien und Literaturzeitschriften. In großen Abständen hat er 5 Lyrikbände veröffentlicht. Heute lebt er in Tübingen, wo er als Geschäftsführer den Wissenschaftsverlag Moor Siebeck leitet. Sein neuer Gedichtband Vogelwerk enthält Lyrik in federnd leichter Sprache, in denen die Beobachtung von Vögeln zu existenziellen Fragen führt, zu den Momenten, in denen Leben und Tod sichtbar werden. Margret Irrgang hat das Buch für uns gelesen.
Henning Zebritzky hat seinem Band Vogelwerk ein Gedicht von Emily Dickinson vorangestellt. Das, was wir sehen, sagt Dickinson, kennen wir immer nur zum Teil. Deshalb ergänzen wir es durch Eigenes. Man könnte dieses Motto als Einschränkung lesen, aber in den Gedichten von Henning Zebritzky wird das Wahrgenommene erst sichtbar durch die Assoziationen, die es im Wahrnehmenden auslöst. Sicher hat das auch mit den Protagonisten zu tun, denn Henning Zebritzky befasst sich mit scheuen Wesen. Er beobachtet Vögel jeder Art. Amsel, Grünspecht, Mauersegler, Waldkauz. Henning Zebritzky nähert sich den Vögeln nicht als Ornithologe mit dem Feldstecher vor Augen, er lädt sie vielmehr in den eigenen Wahrnehmungsraum ein. Dabei lässt er sich Zeit. Ich stelle mir vor, wie er ruhig an einem Flussufer oder Meeressaum verweilt, bis vor seinen Augen eine Gefiederfarbe aufscheint, sich eine Vogelform entfaltet.
Kormoran. Etwas Fischhaftes, eine Schlange, die schwimmend einen Schnabel vor sich herschiebt, der schuppige Rumpf von etwas, das sich schwarz aus der Nordsee wälzt, hieft sich flatternd auf die Pfahlspitze, im Sonnenlicht Glanz annehmend wie ein zynischer Schauspieler, dem ein Engel gelungen ist. Immer noch Reptil, das aus dem Flügelbug die Kralle spreizen kann, breitet er das Großgefieder aus zu einem Kormorankreuz, aus Bewegung und Leere gezeugt. Äugt herüber, gleißend, ein Schiffspropeller, der in den Himmel starrt, ein Stück Kohle, an dem gelblich Schaum aufschwappt.
Henning Zebritzky erfasst sehr genau die Besonderheit des jeweiligen Vogels. Den Flug der Rohrweihe nennt er zirkelndes Gleiten. Der Graureiher steht am Ufer wie eine gotische Skulptur und die vom Sturm zerzausten Federn der Mehlschwalbe falten sich zu einer neuen Form wie ein Origami. Aber nicht alle Tiere sind lebendig. Die Ringeltaube existiert nur als Bild auf einer zerfetzten Tapete, die Feldlerche als Aufziehvogel und die Nachtigall singt in Endlosschleife vom Band in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums. Der Dichter, der das alles sieht, ist in den Gedichten immer präsent. Das Wahrgenommene spiegelt Erfahrungen, Träume, Erinnerungen, löst Gedanken und Gefühle aus.
Rotkehlchen, ich kann dich nicht sehen, ohne dass Freude und Schmerz siedend ineinander schießen. So zart und so verletzlich ist deine zögernde Gestalt im Schnee, fast abstrakt. Wie auf einer englischen Weihnachtskarte in den Zeilen eines frommen Dichters zeigst du die rote Brust, den Kopf ins Profil gedreht, das Auge etwas zu groß geraten, ein schwarzes Loch in das Licht eingefädelt wird.
Der Vogel ist ja ein Bild für Aufbruch und Freiheit, und der Grundton vieler Gedichte ist eine Sehnsucht, die den Dichter manchmal jäh beim Erscheinen oder auch Fernbleiben eines bestimmten Vogels überfällt. Gestrandet in einer Bar in Downtown Atlanta, abgeschnitten von der Natur, imaginiert der Autor den Seggenrohrsänger und wünscht sich, der Vogel aus der fernen Heimat möge ihm hier in der äußersten Fremde erscheinen, und zwar beiläufig, als wüsstest du, wohin die Reise geht. Dies sind keine besinnlichen Vogelbetrachtungen. In den Gedichten von Henning Zebritzky vibriert eine Unruhe, auch eine Beunruhigung und immer wieder die Frage, wo bin ich? Und wohin bin ich unterwegs?
Sanderling. Ein Vogelbild hält mich gefangen, während ich am Gate auf den Abflug warte. Der Vogel läuft rastlos die Wasserkante entlang, die vordrängt, zurückrollt und pickt in den Sand. Hier verbirgt sich ein Schlüssel, dass wir an zwei Orten zugleich sein können, aber nicht an mehr als an zwei. Wenn du ihm zu nahe kommst, lässt er sich wegreißen, ein Fetzen Silber über der schäumenden Gewalt. Die Sonne steht auf Augenhöhe und taucht am Horizont den Offshore-Windpark in Glut, eine brennende Naht. Ja, wiederhole es. Dorthin aufbrechen, wo du bist.
Die Sprache von Henning Zebritzky hat eine federnde Präzision und schmerzhafte Klarheit. Gerade in ihrer Reduktion und Einfachheit sprechen diese Gedichte von existenziellen Dingen, von Leben und Tod und den Momenten, in denen Leben und Tod für uns sichtbar werden. In einem Raum aus Stille scheint immer wieder etwas auf, das größer ist als das, was benennbar ist. Die Gedichte von Henning Zebritzky sind verstörend und beglückend und gehören zum Besten, was in der deutschsprachigen Lyrik zurzeit zu lesen ist.
Habicht. Im Wald ist er unsichtbar. Er ist eine Hohlform. Er fängt dort an, wo du aufhörst. Er schreit im Verborgenen und schreckt Teile von dir auf, die sagen, wir schmecken bitter, verbrannt wie deine Opfer. Er ist dafür geschaffen, mit einem einzigen tödlichen Griff ein flüchtendes Gewissen festzunageln, das es splittert. Im Herz des Habichts lodern keine Vergleiche. Plötzlich fällt er lautlos aus der Blätterwand und wölbt zwischen zwei Verstecken gleitend über dir das Wunderwerk von Schrift auf seiner Brust. Unfassbar, wie ein Evangelium.
Margret Irrgang über den Gedichtband Vogelwerk von Henning Zebritzky, der im Wallstein Verlag erschienen ist.
Spuren der Verwüstung, Spuren von Verfall, das sind keine Sterne, es ist Schrott im Weltall, glänzender Schrott, wie Diamanten überzogen von Rost, werden sie landen. Alles wird zu Kompost, beinahe unsichtbar, in Partikel zerfallen.
Carson ist eine Grenzgängerin. Geboren 1950 im kanadischen Toronto, interessierte sie sich schon zu Schulzeiten für die Antike, studierte Altphilologie und wurde Professorin in dieser Disziplin. Zugleich machte sie sich seit den 1980er Jahren einen Namen als Dichterin und Essayistin. Ihre Arbeiten sind nur schwer, eigentlich gar nicht in irgendwelche literarischen Schubladen zu stecken. Sie mischt die bekannten Kunstformen, überträgt alte Stoffe in die Gegenwart, zieht auf höchstem Sprachniveau formale und inhaltliche Verbindungslinien, dass einem ganz schwindelig wird bei der Lektüre. Zwei dieser außergewöhnlichen Texte, nämlich eine sogenannte Autobiografie der Farbe Rot und ein Werk mit dem seltsamen Dokumententitel Red Dog, hat der S. Fischer Verlag von Karen Lauer neu übersetzen lassen. Rot. Zwei Romane in Versen heißt das Buch, das Beate Tröger uns nun vorstellt.
Das Werk der kanadischen Altphilologin, Dichterin, Essayistin und Übersetzerin Anne Carson hat eine soghafte Wirkung. In den Reflexionen der Autorin über ihre künstlerische Arbeit findet sich auch die Vorstellung, Künstler sollten in jedem Kunstwerk einen Freiraum lassen, den Gott füllen kann. Einen Freiraum zu lassen, den Gott füllen kann. Mittels dieser Vorstellung kann man sich Anne Carsons Werk gut annähern. Als profunde Kennerin der antiken Mythologie, in deren Denken die Götter und die Welt eng verbunden sind, hat der Raum für das Göttliche immer eine historische Dimension. Das Göttliche wirkt im Text durch die Zeiten. Carson vertraut aber auch auf das Göttliche der Kunst im Hier und Jetzt. Sie zitiert zu Beginn ihres Romans in Versen die Autobiografie von Roth, die Dichterin Gertrude Stein. Dadurch weist sie der Sprache ein magisches Eigenleben zu.
Ich habe gern das Gefühl, dass Wörter tun, was sie tun wollen und was sie tun müssen.
Aus eigenwilligen Wörtern entsteht in Carsons Roman in Versen die Autobiografie von Roth und in seinem Nachfolger Roth Doc eine Welt, in der sich Antike und Gegenwart zu einem bemerkenswerten Hybridtext verbinden. Autobiography of Red, a Novel in Verse, erschien im Original 1998. Das Buch wirft mit seinem irritierenden Titel Fragen auf. Wie kann eine Autobiografie ein Roman sein? Welche Lebensgeschichte hat eine Farbe? Haben wir es überhaupt mit einem Roman oder mit Versen zu tun? Carsons Buch, dessen Titel gleich mehrere Paradoxa enthält, baut auf ein beinahe vergessenes Fragment des ebenfalls beinahe vergessenen Dichters Stesichoros auf, der 650 vor Christus geboren wurde und oft der lyrische Homer genannt wird. Das Fragment Geryones genannt, erzählt wiederum selbst etwas nach. Das 10. Abenteuer des Herakles. Der stiehlt darin dem roten geflügelten Monster Geryon, das auf der roten Insel Erythea rote Rinder hütet, dessen Herde, und tötet Geryon. Der Beginn des Bandes klingt in der Übersetzung von Anja Utler so.
Geryon war ein Monster. Alles an ihm war rot. Morgens streckte er sein Schnäuzchen aus der Decke, es war rot. So steif die rote Landschaft, wo seine Rinder gegen ihre Fesseln kratzten im roten Wind. Er grub sich tief in das gelierte Morgenrot aus Geryons Traum.
Anne Carson lässt mit Geryon und Herkules in Die Autobiografie von Roth zwei mythologische Figuren als Halbwüchsige in einer nicht genauer datierbaren Gegenwart aufeinanderprallen. Die beiden verlieben sich heftig, haben heftigen Sex, diskutieren heftig über Kunst, ziehen gemeinsam um die Häuser, bis sie sich aus den Augen verlieren. Später begegnen sie sich wieder und reisen nach Chile. Dass die Autobiografie von Roth keine glatt gestrickte Liebesgeschichte erzählt, dürfte klar sein. Präzise und zugleich assoziativ vermittelt Carsons Text auf unterschiedlichen Ebenen zwischen literarischen Genres, zwischen verschiedenen Künsten. Carson vermittelt zwischen Zeiten, Welten und Widersprüchen, ohne die Widersprüche aufzuheben. Diese Fremdheit im Mit- und Nebeneinander von vermeintlich Unvereinbarem, in der sich auch jede Liebe entfaltet, wird zu einem poetisch-philosophisch-philologischen Gesang. Dieser Gesang trägt immer die Möglichkeit zur Palinodie, also zum Gegengesang, zum Widerruf in sich. Nichts ist je ganz gewiss und will doch gedacht werden, nichts lässt sich festhalten. Das wird im Text auch in der Wiederbegegnung zwischen Geryon und Herkules offenbar.
Herkules am Fenster erstarrt in die Dunkelheit vor der Dämmerung hinaus. Beim Sex berührte Geryon gerne in langsamer Folge jeden einzelnen Knochen von Herkules Rücken, der sich von ihm wegwölbte, hinein in wer weiß was für einen eigenen dunklen Traum. Stimmt was nicht, Geryon? Oh Gott, wie ich es hasse, wenn du weinst. Was ist los? Geryon denkt angestrengt nach. Ich habe dich mal geliebt. Jetzt kenne ich dich nicht mehr. Das sagt er nicht. Ich habe über die Zeit nachgedacht, weißt du? Darüber, wie getrennt die Leute sind. In der Zeit. Zusammen und doch getrennt.
Bewegende Momente zweier Protagonisten in Form einer sprachlichen Meditation. In der 2013 erschienenen Fortsetzung von Die Autobiografie von Roth, nämlich in Roth Doc, treffen Geryon, der nur mehr G heißt, und Herkules, der nach der Rückkehr aus dem Krieg Sad but Great genannt wird, gealtert erneut aufeinander. Ihr Reigen mit und umeinander beginnt von Neuem. Der Satz der Verse im Folgeband Roth Doc unterscheidet sich von dem der Autobiografie von Roth. Aus den Langzeilen des ersten Bandes sind kurze, auf Mittelachse gesetzte Verse geworden. Die 1973 geborene Lyrikerin und Übersetzerin Anja Utler, die zuvor schon Carsons Essays »The Creation« ins Deutsche übertragen hat, hat im Übersetzen selbst eine Herkulesaufgabe bewältigt. Sie habe viel ausprobieren müssen, um eine Zeilenlänge zu bestimmen, die auch im Deutschen dem Original entsprechend funktioniert. Als sie gefunden war, geriet das Übersetzen ins Fließen. Der strenge Satz der Zeilen konnte mit einer inneren Bewegung interagieren. Das klingt dann so.
Die Zeit vergeht nicht. Zeit tut alles außer Vergehen. Zeit vergeht für gewöhnlich. Das Vergehen der Zeit und der Blick der Zeit. Die Zeit blickt nicht. Zeit als Ausdauer. Zeit als Hunger. Zeit mal ganz natürlich. Zeit damals, als du 6 warst, der Tag ein Berg. Bergzeit. Zeit, an die ich mich nicht erinnere.
Wie in Die Autobiografie von Roth meditiert Carson auch in Roth Doc über Zeit, über den antiken Mythos, über Sprache, über Kunst und über die Einsamkeit und das Miteinander der Menschen. Die beiden Versromane öffnen Raum für neue und überraschende Gedanken. Sie wirken tatsächlich wie um ein Zentrum gebaut, das Platz für das Göttliche lässt. Im Rückgriff auf den Mythos, in Form einer poetischen Sprache mit unerschöpflichen Möglichkeiten zur Aktualisierung der antiken Überlieferung, zum Finden ungekannter Bildlichkeiten. Eine anspruchsvolle, zugleich höchst auf- und anregende Lektüre.
Beate Tröger über Anne Carsons so eigenwillig schönes Doppelbuch Rot, das den Untertitel Zwei Romane in Versen trägt und das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Günter Kunert, Henning Zybritzky, Matthias Jeschke und Walle Seier. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der bekannten SWR 2 App. Die Musik kam heute von Stefanie Schrank und ihrem Album Unter der Haut eine überhitzte Fabrik. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und danach hören Sie bis Mitternacht das preisgekrönte Hörspiel Manhattan Transfer nach dem gleichnamigen Roman von US-Schriftsteller John Dos Passos. Das 1924 veröffentlichte Buch gilt als Wegbereiter und Klassiker der modernen Großstadtliteratur. Und für die Hörspielbearbeitung von Leonard Koppelmann und Hermann Kretzmar konnten unter anderem so prominente Schauspielerinnen und Schauspieler wie Maren Eggert, Stefan Konarske, Ulrich Nöten und Ulrich Mattes gewonnen werden. Insgesamt sind in der Inszenierung über 50 Darstellerinnen und Darsteller zu hören. Und wie hier Musik und Geräusche zu einer urbanen Polyphonie zusammenfinden, das lohnt sich dann auch mal in Überlänge anzuhören. Für die Technik dieser Sendung war Doro Vossen zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.